Heute im Gera Stadtgeflüster von der Firmengruppe Hoffmann Metall der CEO Robert Eckold und sein Geschäftsführer Christopher Hahn.
Also bei uns gibt es wirklich die klare Regel, wer bei uns denkt, er muss uns verlassen, weil es woanders wo besser ist, den können wir ja nur beglückwünschen, dass er woanders was Besseres gefunden hat. Aber für den ist bei uns die Tür zu. Mhm. Wer uns verlässt, weil er denkt, dass es woanders besser ist und dann feststellt, dass es nicht besser ist und wieder zurückkommen, die haben bei uns keine Chance. Und das haben wir ja immer wieder, dass bei uns Leute dann kommen und sagen, ah, wir würden gerne zurückkommen und sagen, nein, die Tür ist zu, wir haben es euch damals gesagt und ihr habt es trotzdem so gemacht.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, jetzt wird's unternehmerisch klar und diszipliniert. Zugleich zu Gast Robert Eckold und Christopher Hahn, zwei Power-Typen, die ursprünglich aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aber eine gemeinsame Haltung teilen, nämlich Führung mit Struktur, Mut und Herz. Beide stammen aus der Bundeswehr und vielleicht liegt genau darin ihr Erfolgsgeheimnis, denn selten habe ich so viel Klarheit, Disziplin und Entschlossenheit bei Gesprächspartnern erlebt. Was einst im klassischen Schrotthandel begann, ist heute eine beeindruckende Unternehmensgruppe mit sage und schreibe rund 250 Mitarbeiter, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Besonders spannend, die Gruppe saniert heute Bestandsimmobilien autark, das hat mich sehr interessiert, nämlich sie verbinden also damit handwerkliche Wurzeln mit moderner Nachhaltigkeit. Wie das geht, erklären die beiden uns im Podcast. Wir sprechen über Mitarbeiterführung, Unternehmensentwicklung, über den Mut, neue Wege zu gehen und über die Chancen, die in jeder Veränderung stecken. Ein echtes Querbeet-Gespräch voller Energie, Bodenständigkeit und Inspiration. Also, viel Spaß bei diesem Podcast. Auf geht's! Lieber Robert, lieber Christopher, aus Zwickau heute hier bei uns. Ich freue mich total. Erzählt aber mal ein bisschen, weil jetzt viele Gersche, das ist ja das Hauptpublikum. Ja. Ihr seid ja heute was ganz Besonderes hier in Gera bei mir im Fischerdorf. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein, was uns sozusagen eint und warum ihr auch in Gera etwas umsetzt. Aber stellt euch mal ganz kurz selber vor. Robert, fang du an. Und was ihr so macht, vor allen Dingen beruflich. Heute ist auch viele Lerninhalte für Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, liebe Freunde.
Gut, dann fange ich mal an. Also Robert Eckold ist mein Name. Ich habe die Eckold-Gruppe als Gesellschafter und Geschäftsführer zusammen mit meinem Vater, dem André Eckold. Und wir haben mittlerweile in der Unternehmensgruppe 12 Unternehmen. Wobei man da sagen muss, dass natürlich unser Schwerpunkt, also dort, wo wir unser meistes Geld quasi auch umsetzen, tatsächlich in der Recyclingbranche liegt. Also im Schrottrecycling, im Abfallrecycling. Und dann haben sich halt daraus irgendwann durch die Erträge auch andere Geschäftszweige entwickelt, die man dann auch weiter aufgezogen haben, entwickelt haben. Und da braucht man natürlich auch Leute, die das dann auch für einen übernehmen, weil man kann ja sich nicht teilen. Der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Und deswegen habe ich heute mit den Christopher, weil er darf aktuell 3 dieser Unternehmen von mir als Geschäftsführer begleiten.
Christopher, erzähl kurz was. Auch Zwickau, bist du Urzwickauer oder?
Nein, ich bin kein Urzwickauer. Ich bin 2017 nach Zwickau gezogen. Ich bin aus dem Erzgebirge. Genauso sagen aus Johann Georgenstadt. Meine Eltern wohnen noch im tiefsten Erzgebirge. Ich habe da auch eine große Verbindung dazu und bin damals der Liebe nach Zwickau gezogen, aber nicht der Stadt, sondern meine damalige Lebensgefährtin und bin dann auch geblieben.
Und die war aus Zwickau?
Ja, die war aus Zwickau, genau. Und ja, ich habe wie Robert die gleiche Vergangenheit. Wir sind beim Militär gewachsen durch verschiedene Aufgaben. Wir waren in Auslandseinsätze und ich habe dann 2018 nochmal einen anderen Schritt gewagt und bin in die Politik gegangen. Ich war 5 Jahre lang im Sächsischen Landtag als Landtagsabgeordneter gewesen. Und auf diesem Weg habe ich dann Robert getroffen und wir haben uns eigentlich sofort verstanden, auch was das Unternehmerische betrifft. Und ich weiß nicht, ob er mein Potenzial erkannt hat, aber wir haben uns auf jeden Fall gefunden. Und ich habe dann als erstes die Position von dem Geschäftsführer übernommen. Wir sind in den Bereich erneuerbare Energien eingestiegen, waren damals leider zu spät, was wir jetzt auch dann immer wieder gemerkt haben, aber sind trotzdem geblieben im Bereich Photovoltaik.
Was heißt jetzt zu spät? Warum zu spät?
Wir sind genau am obersten Peak eingestiegen in das Unternehmerische, haben uns dann durch geschäftliche Kontakte, ich kannte Leute von der Westsächsischen Hochschule, das war ein chinesischer Professor, mit dem haben wir zusammen E-Mails geschrieben nach China zu den Herstellern, haben dort einen direkten Slot zu einem Hersteller von Solarmodulen bekommen, den haben wir immer noch und haben dann, sage ich mal, das erste Mal Ware bestellt und mussten ein halbes Jahr später bitter feststellen, dass der Markt sich komplett gedreht hat. Die Preise sind in den Keller gestanden und wir standen dann da mit den Produkten, konnten die nicht abverkaufen, weil die Preise einfach dann absolut nach unten gegangen sind. Der ganze Markt hat sich gedreht und da sind wir ein bisschen, ja doch, auf die Nase gefallen, haben uns aber trotzdem nicht nach hinten jagen lassen und sind dann weiter nach vorne gegangen, haben andere Ideen, haben andere Geschäftspartner gesucht und haben dann neue Geschäftsfelder aufgemacht. Und unter anderem daraus ist dann auch die Gesellschaft entstanden, die Robur Autarkie Projekt GmbH, das, was ich dir schon gesagt hatte. Und da arbeiten wir ganz eng mit dem Professor Leukefeld von der TU Bergakademie Freiberg zusammen. Und das ist wirklich ein spannendes Thema. Und da bin ich ebenfalls der Geschäftsführer. Die Gesellschaft haben wir noch im letzten Jahr gegründet und sind jetzt gerade dabei mit der Sparkasse Zwickau ein Pilotprojekt einer Sanierung von einem Mehrfamilienhaus in Nauenhof. Das ist Landkreis Leipzig-Land. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Und da sehen wir auf jeden Fall im Bereich der Miete und auch im Kauf doch die Zukunft, was das Wohnen betrifft.
Im Kauf, also Miete und Kauf, da seht ihr...
Je nachdem, wie man es halt betrachtet, der eine kauft ja die Immobilie, vermietet die für jemand anders, aber die gesamte Pauschalmiete ist schon ein interessantes Spielfeld, muss ich sagen. Und das trifft jetzt gerade auch so ein bisschen den Zeitgeist, muss man sagen, bei den Leuten. Und wir haben da praktisch einen ganz anderen Denkansatz, was das betrifft. Bei uns gibt es keine, bei den Projekten Warm- und Kaltmiete. Wir hauen alles in einen Topf rein. Und wir sind dann praktisch auch der Energieversorger und der Stromlieferant. Und da kommt praktisch auch das Delta zu den normalen Vermietern her, wo ich sage, wir können eine ganz andere Rendite fahren mit den Projekten und wir haben auch noch einen ganz anderen Denkansatz. Bei uns gibt es keine wassergeführte Heizung, wir machen alles mit Infrarot-Direktheizung und immer einher mit großen PV-Anlagen. Das setzt aber voraus, dass die Gebäude eine gute Kubatur haben. Ich brauche eine starke Speichermasse, um das halt umzusetzen und man muss mit den Gebäuden mindestens 50% Autarkiegrad erreichen, um durch das Heizungsgesetz GEG zu kommen. Ansonsten ist diese Pauschalmiete bei unserem Gesetzgeber nicht durchführbar. Also es sind einige Regularien, die das Projekt vielleicht am Anfang etwas teurer machen, aber wir haben eine viel schnellere Amortisierung und wir haben so eine Enttechnologisierung und das ist wichtig.
Die Pauschalmiete, also jeder hat ja so den Betriebskostenfaktor, was weiß ich, 3,50 Euro pro Quadratmeter. Und das fällt alles weg bei euch,
oder? Ja, also wenn man mal ein Haus betrachtet und ich glaube von uns so das Projekt, was die größte Leuchtkraft hat, das steht in Aschersleben bei der AWG, dort dieser Wohnungsgesellschaft mit dem Geschäftsführer Mike Eli, wirklich ein Top-Mensch ist das, den ich persönlich kennenlernen durfte. Und die haben das dann praktisch für sich so umgesetzt und da ist es halt so, die wollten das Projekt am Anfang mit den Stadtwerken machen. Und die Stadtwerke in Aschersleben sagten, nein, wir haben jetzt kein Interesse mit euch. Ich sagte, okay, gut, ich wollte euch aber darauf hinweisen, wir haben keine 22 Stromzähler mehr oder ihr als Kunden, sondern nur noch einen einzigen. Es gibt nur noch einen Stromzähler. Und dieses ganze, was hinten dran hält, diese Abrechnungen und diese jährlichen Abrechnungen, die aber ein Jahr zurückgestellt worden sind, dann musste man gucken, wenn man auszieht, bis man die Nachzahlung bekommt oder die Aufforderung, das Guthaben auszuzahlen. Das gibt es hier alles nicht. Es gibt pauschal, er zieht ein. Er hat einen Rahmenvertrag, das muss man schon im Vorfeld festlegen, wo man sagt, vierköpfige Familie, gibt es ja statistische Zahlen, die man dann annimmt. Und das kriegt er praktisch als pauschal ausgereicht. Das heißt, wenn der am ersten Tag einzieht, kann er für fünf Jahre den Urlaub planen. Und das ist schon echt gut. Und da gibt's
weil er weiß, was für Kosten auf ihn zukommen.
Ist so.
Und das wird vertraglich alles geregelt. Hat das Vorteile für den Mieter? Also hat im Sinne von... Einen hast du jetzt gerade genannt, pauschal, ich kann fünf Jahre planen, aber hat es auch finanzielle Vorteile?
Ja, definitiv. Wir reden ja hier im Durchschnitt von der Pauschalmiete so um die, ja, sagen wir 12 Euro, 13 Euro, je nachdem, wo wir es gerade bewegen. Der Baumarkt ist ja immer ein bisschen volatil, was auch die Preise betrifft und so. Aber grundlegend hat...
12, 13 pro Quadratmeter inklusive aller Betriebskosten.
Fakt.
Und neu saniertes Gebäude, das ist ja so. Auch erstmal wichtig.
Absolut,
ne?
Genau. Okay. Und barrierefrei. Also ich kann ein Beispiel sagen, in Aschersleben, wir reden hier von einer ganz normalen, wie die Bürger es nennen, die DDR-Platte, BBS 70-Baureihe. Der erste Block ist 22 an den Start gegangen und die hatten für die 22 Wohneinheiten 50 Bewerber. In Aschersleben, irgendwo in Sachsen-Anhalt, bei einem Leerstand, ich glaube von 10-12% haben die eine Leerstandsquote gehabt. Mhm. Also das war gigantisch. Und das nächste Haus haben die genauso gemacht, gleiche Anzahl. Da waren es noch 10 Bewerber und selbst das ist stark. Also wenn man hier mal in Gera schaut, ist ja das gleiche Potenzial, wäre ja da. Also gerade in den neuen Bundesländern ist das ja immens da, dieses Potenzial. Es sind nicht alle Blöcke geeignet. Der Block muss grundlegend oder das Gebäude grob Richtung Süden stehen. Weil das ist wichtig, weil wir brauchen große PV-Flächen, um den Ertrag zu erreichen. Aber grundlegend hat der Mieter einen Benefit, und das haben wir von den Mietern wiedergekriegt, gerade Leute, die Allergien haben. Weil wir haben keine Konvektionswärme mehr, du hast keine Aufwirbelung mehr, du hast eine Strahlwärme, das ist wie am Kachelofen von oben. Wir verbringen die Heizung an den Decken mit dem österreichischen Hersteller EasyTherm. Wirklich, das ist ein hochwertiges Produkt, 30 Jahre Garantie. Gibt es schon mit inkludiert der Beleuchtung.
Also keine Fußbodenheizung, keine sowieso Heizkörper, alles von der Decke.
Ja,
über Infrarot.
Infrarot. Keine wassergeführte Heizung. Das heißt, dieses ganze HLS-TGA-Los wird kleiner bei uns. Und der Professor Leugefeld sagt es ja immer wieder, und er ist ja auch am Zukunftsinstitut unterwegs, mit Blick nach vorne gerichtet, sehen wir ja, dass gerade der Bereich im Sanitärbereich schwierig sein wird, in Zukunft einen Handwerker zu bekommen, der dann zu mir kommt, meine Wärmepumpe wieder reparieren muss, einen Teil austauschen muss, etc. Und da sehen wir auf jeden Fall einen ganz großen Value-Bereich, weil wir sagen, das brauchen wir nicht. Dieses Deckenpanel, das können alle deine Mitarbeiter auswechseln. Mhm. Also wirklich, da gibt es ein super Lehrvideo von dem Hersteller aus Österreich. Da ist eine attraktive blonde Dame mit solchen langen Fingernägeln. Die macht einfach mal dort die Tätigkeiten selber. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, wir nehmen weniger Technik raus, um das natürlich auch einfach zu machen. Und wir haben beim Militär immer gesagt, das Einfache hat Erfolg.
Mhm. Genau so ist es.
Robert, jetzt hast du wie viele Mitarbeiter unter dir aktuell? Also man muss ja jetzt mal ganz kurz sagen, weil das war noch Bundeswehr, was denn für Bundeswehrwochen? Die sind doch nicht einfach so Soldaten. Ihr wart Gebirgsfallschirmjäger, oder? Ist das richtig, die Bezeichnung?
Christopher war Gebirgsjäger und ich war bei den Fallschirmjägern, ganz genau.
Das müssen wir nochmal kurz zurück. Hat euch diese Bundeswehrzeit und diese das Soldatensein in der Wirtschaft geholfen?
Auf jeden Fall. Also ohne dieses Bundeswehrtum wäre ich niemals so strukturiert geworden, wie ich heute bin. Auch die Disziplin, die man manchmal auch an den Tag legen muss, um manche Dinge auch einfach auszusitzen, das wäre niemals möglich gewesen.
Also, aber du hast ja gesagt vorhin in meinem Vorgespräch, du warst schon Menschenführer bei der Bundeswehr.
Ganz genau.
Und deine größte Stärke war dann in der Wirtschaft deine größte Schwäche. Erzähl mal kurz nochmal darüber.
Ja, ganz genau. Also das muss man wirklich so sagen. Beim Militär ist es ja so, da gibt es ein Soldatengesetz und das Soldatengesetz besagt, dass der Untergebene quasi dem militärischen Führer auch folgen muss und quasi gibt es da ja einen Befehl und der Befehl muss dem auch quasi ausgeführt werden, außer er verstößt gegen irgendwelche Gesetze. Und dementsprechend kann sich ja der Untergebene dagegen nicht wehren. Wenn man dann aber in der Wirtschaft ist, und das musste ich ja dann auch erleben, dann legt man vielleicht noch so ein bisschen dieses Militärische erstmal an den Tag und geht auch so mit den Mitarbeitern um. Und ruckzuck waren es 3 Mitarbeiter weniger. Ja, also für die ist es halt so, die müssen sich an kein Gesetz halten, sondern die sagen dann einfach, ey, weißt du was, leck mich am Arsch, ich gehe woanders hin. Ja, und das musste man dann auch wieder lernen. Also deswegen sage ich es immer wieder, was meine größte Stärke war beim Militär, die Menschenführung, war am Anfang auch meine größte Schwäche dann in der Wirtschaft. Aber das lernt man, damit kann man umgehen. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass man denen einfach auch strukturell ja sagt, was sie zu tun haben, nur halt in einem anderen Ton.
Und wie hast du es dann umgesetzt? Also ich meine, du hast damals angefangen, 2016. Genau. Wie viel hattest du da Mitarbeiter?
Da hatten wir 30 Mitarbeiter.
So, und jetzt liegen wir mit deiner ganzen Unternehmensgruppe
bei... Mit allem drum und dran liegt man aktuell bei 250 Mitarbeitern, genau.
Ah, geil. Ja. Und da muss man ja ein bisschen Struktur reinbringen. Wie ist dir das gelungen?
Tja, die ersten Jahre eher weniger. Da waren mir aber auch noch nicht so viele Leute. Ich habe dann einfach angefangen, Strukturen auch da wieder vom Militär zu übernehmen. Das heißt also, so wie man es vom Militär kennt, also die beim Militär waren, so Stabsstellen, ne? Also S1, S2, S3, S4, S5, S6. Und das war bei mir genauso. Also es gab dann im Prinzip eine Verwaltungsabteilung. Es gab eine Abteilung rein für die Liegenschaften, für die Sicherheit. Es gab eine Abteilung für das operative Geschäft. Es gab die Abteilung für die ganze Materialbewirtschaftung und dann gab es natürlich auch die ganze IT-Abteilung. Und so habe ich es strukturiert und dann hat man angefangen, auch überall dann diverse Abteilungsleiter zu installieren, um sich auch selber immer mehr frei zu machen von seinen Aufgaben. Weil die meisten denken ja immer, nur was der Chef selbst macht, kann auch gut werden. Ich bin genau das Gegenteil, sage ich. Der Chef muss der Erste sein, der sich im Unternehmen ersetzt. Und solange du nicht dazu in der Lage bist, kann dein Unternehmen auch nicht sich entwickeln oder wachsen.
Wie bist du da damit
umgegangen? Du hast ja jetzt wirklich, ich sag mal, aus dem Soldatendasein, mit der Wirtschaft hatte das nicht viel zu tun, auch nicht mit den Produkten, die du da jetzt heute bedienst. Wie hast du dich da selber weitergebildet und eingearbeitet?
Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich bin trotzdem im Schrott aufgewachsen.
Ah, okay.
Ja, das, also jetzt nicht bildlich,
nee, ja, aufgewachsen. Verstehe schon. Ja, ja.
Aber mein Vater war schon immer in dieser Branche tätig. Das heißt, ich habe mit 11 Jahren angefangen, Kabel zu schälen. Mit 14 Jahren habe ich dann gelernt, das Brennschneiden, also mit so einem Schweißbrenner, wie man dann auch Material auseinanderschneidet. Und habe natürlich auch immer schon zu Kinderzeiten gewusst, wenn ich Geld haben möchte, dann muss ich was dafür tun. Also kein Taschengeld, sondern arbeite dafür. Somit war ich schon in meiner Schulzeit immer samstags arbeiten. Meine Ferienzeit habe ich immer genutzt mit Ferienarbeit und das habe ich immer so genutzt. Und somit wusste ich auch, wer fleißig ist, verdient auch Geld. Und dadurch, dass ich ja auch trotzdem mit dieser Materie aufgewachsen bin, war das für mich jetzt nichts ganz gänzlich Unbekanntes. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit gehabt, von jemandem ein Unternehmen altersbedingt abzukaufen. Dann musste man natürlich erstmal zur Bank gehen und versuchen, das.
Wie hieß die Firma, dass man das auch?
Die Firma sollte für viele, die hier aus dem Umkreis kommen, ein Begriff sein, die Hofmann Metall GmbH aus Zwickau. Und ja, die haben wir dann mal gekauft und haben daraus ein bisschen was entwickelt.
Also die ersten Jahre, 2016 fängst du an, die ersten 3-4 Jahre sind immer so Lernphasen, dann sind wir schon mal 2020, jetzt sind wir bei 2025. Also dieses Wachstum, das ihr da hingelegt habt, ist aus meiner Sicht echt außergewöhnlich. Also da brauchen manche Jahrzehnte, was ihr da in 5 Jahren gerockt habt. Du hast gesagt, viel Digitalisierung hat dir geholfen, also die hast du dir zunutze gemacht. Was habt ihr da gemacht?
Ja, wir haben zum einen angefangen mit einem richtigen neuen Onboarding-Prozess, sodass unsere Mitarbeiter im Prinzip schon wissen, was sie bei uns im Unternehmen erwartet, bevor sie da sind. Also die bekommen von uns einen Karton nach Hause geschickt, da ist ein Ordner drin, da sind alle Belehrungen schon drin, da ist ein QR-Code drin, dann können die sich einloggen ins Schulungsportal, kriegen ihren ganzen Arbeitsplatz erklärt, ihrem Ansprechpartner erklärt. Also im Prinzip wissen die am ersten Tag schon, was sie machen müssen.
Mhm.
Dann ging es weiter, dass wir angefangen haben, über eine Kommunikations-App im Unternehmen quasi zu sprechen. Weil ich selber, ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn mit mir jemand jetzt nur noch redet und wir machen irgendwas aus, ich habe es im Zweifel morgen vergessen, weil es einfach so viel an Informationsflut ist, was mir mittlerweile zugetragen wird. Und dementsprechend bin ich ein Fan von alles schriftlich, weil dann kann ich es immer wieder nachlesen. Und dementsprechend nutzt mir da diese App. Und ich muss auch wirklich sagen, dass 95% aller Mitarbeiter diese App auch wirklich sehr gut nutzen. Und das hilft wahnsinnig. Ja, also bei uns gibt es intern keine E-Mails mehr. Es gibt, ja, ein paar Meetings gibt es vielleicht noch, aber grundsätzlich läuft alles über diese App.
Und die App habt ihr selber erfunden, oder?
Nein, also die App, kann ich ja sagen, ist Slack. Ja, ist im Prinzip das Pendant zu einer Teams-App. Wir kommen mit Slack wunderbar klar. Wir können dort alles so strukturieren, wie wir es brauchen. Auch das, was die Leute auch selber nur brauchen. Da, also unser ganzes Unternehmen lebt am Ende durch die Slack-App.
So, und dadurch konntet ihr das schnelle Wachstum auch hinkriegen,
auch
weil die Leute sofort nicht, ich sage jetzt mal, ein Dreivierteljahr gebraucht haben, um sich einzuarbeiten, sondern halt, keine Ahnung, einen Monat.
Ganz oder? Genau.
So, ja. Ab wann würdest du einen Unternehmer, Unternehmerin empfehlen, das in dieser Form so zu machen? Also ab wie vielen Mitarbeiter würdest du das, weil ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen zuhören, was wäre jetzt deine Empfehlung?
Ja, also so eine Kommunikations-App kann man eigentlich schon ab 5 Personen machen. Ja, weil in dem Moment, wo die auch extern irgendwo tätig sind, ja, also was weiß ich, man hat Baustellen als Handwerker oder so, ist es immer gut, man hat einfach eine Plattform, wo alle miteinander kommunizieren können. Dann geht es aber weiter, sowas wie jetzt so ein Onboarding-Plattform oder eben auch an sich, wir haben ja bei uns auch jeden Arbeitsplatz erklärt, das kann man im Prinzip, sage ich, ist es sinnvoll ab 20 Mitarbeitern, wobei man eigentlich sagen muss, jeder Prozess im Unternehmen, der sich mindestens einmal im Jahr wiederholt, sollte man eigentlich aufnehmen und irgendwo hinterlegen, dass jeder sofort sehen kann, wie läuft dieser Prozess ab.
Das klingt mir so ein bisschen wie Franchise. Könnte das?
Naja, wir haben ja, ich hatte es ja vorhin schon mal eingangs zu dir gesagt, wir sind ja dran mit der Westsächsischen Hochschule zusammen, dort mit einem Professor, dieses Thema aufzugreifen, weil wir dort auch wirklich die Zukunft sehen. Und gerade wenn wir jetzt mal bei diesem Onboarding-Thema bleiben, zu sagen, das zu begleiten, ne? Wo man sagt, es kommt jemand neu, und ich kann Ihnen dann praktisch an die Hand geben, wie die Prozesse hier ablaufen. Das fängt banal an. Wo ist die Toilette? Wo ist die Umkleidekabine? Wo ist der Parkplatz? Wo hast du dich aufzuhalten im Brandfall, im Katastrophenfall? Dass man das alles macht. Und die haben das dargestellt in dem Video. Und dann haben die praktisch in dem Video schon so kleine Aufgaben reingestellt, die praktisch der Teilnehmer dann absolvieren muss. Und dann kann man dann sehen, okay, hat das Video bis zum Ende geschaut? Hat er die Fragen richtig beantwortet? Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass wir sagen, wir wollen jetzt bei uns in der Robur Autarkie Projekt GmbH anfangen mit dem ersten Pilotprojekt, dass wir dieses auch komplett mit KI und digital begleiten von Anfang an, dass wenn wir in 4, 5 Jahren in den Rückspiegel schauen und sagen, Mensch, wie haben wir damals diese Baustelle gemacht, mit welchen Baustoffen oder wie haben wir den Prozess damals umgeführt, um die Balkone dort einzusetzen, auskragen, dann wissen wir, okay, das haben wir mit dem Hersteller gemacht, mit dem Material und das hat uns damals das gekostet oder das waren die Erfahrungen daraus. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Bauleiter, wo ich sage, wenn ich das ordentlich strukturiert, organisiert und aufbereitet habe, dann kann, und das ist ja heute menschlich, dass mal jemand erkrankt wird oder hat einen Unfall oder muss mal ganz schnell irgendwo hin, weil ein Vorfall ist und es muss jemand anderes übernehmen, dann müssen die nicht stundenlang telefonieren, da gibt es eine kurze Übergabe und da kann anhand seines Tablets, was ja jeder personenbezogene dann hat für sich, kann dann nachvollziehen, okay, das ist der Stand und hier kann ich weitermachen und das ist noch zu erledigen.
Jetzt habe ich, Robert, bei dir auf der Webseite, ich muss noch mal ganz kurz für die Zuhörer noch mal reingehen, was ihr da genau macht. Also ich bin mit Schrott groß geworden. Ich habe bei dir, das ist jetzt wirklich unterstapelt, wenn man so schön sagt. Ich war auf deiner Webseite und habe nicht gewusst, Zinn ist ein du hast eine richtige, so irgendwie wie so eine Aktie, Gold, Kupfer und ja, so weiter. Und ich glaube, Zinn war mit das Teuerste.
Genau.
Also hab ich gar nicht gewusst.
Wie Zinn darf man nicht unterschätzen.
Ja. Was waren da? Das Kilo 34.000.
Das kann sein, ja. Ich kann es jetzt nicht.
Aber,
nagel mich nicht drauf fest, aber wenn das draufsteht, dann ist es so.
Also der absolute Wahnsinn. Aber mit sowas beschäftigst du dich auch. Mit Rohstoffpreisen, logischerweise, genau, oder?
Also am Ende, wir sind nichts anderes eigentlich als ein simpler Schrotthandelsbetrieb. Das heißt, wir kaufen Materialien auch von Produktionsbetrieben, von Handwerkern, auch von Klein- und Privatkunden, bereiten das bei uns auf, das Material, machen das quasi bei uns stahlwerksfertig beziehungsweise Metallhütten fertig und dann liefern wir das direkt in die Werke aus und dort wird es wieder eingeschmolzen und geht wieder ganz normal in den Kreislauf.
Und die Maschinen dazu hast du aus deiner Vergangenheit heraus schon sozusagen das Gefühl dafür entwickelt?
Teilweise das Handwerk dafür habe ich entwickelt, ganz genau. Ja, also mit einer Schrottschere hatte ich früher natürlich noch nichts zu tun. Auch nicht unbedingt mit einer Presse, ja, aber das gehört dann einfach
dazu. Kannst du da so ein paar Zahlen sagen, wie viel Kilo Kupfer ihr da so am Tag oder im Monat, dass man mal so ein bisschen, was ihr da beitragt?
Ja, also wenn man jetzt mal nur aufs Kupfer geht, dann drehen wir im Jahr ungefähr so um die 8.000 Tonnen Kupfer.
8.000 Tonnen?
8.000 Tonnen, ja. Und an Schrott, wenn man jetzt mal die gesamte Gruppe betrachtet, nicht nur Hofermetall, da drehen wir rein an Stahlschrott knapp 380.000 Tonnen.
Das wird alles wiederverwertet.
Ganz genau.
Was bei dir angeliefert wird, wird richtig aufgearbeitet, wiederverwertet. Ja,
also Schrott ist so ziemlich...
Und 380.000 Tonnen
genau,
wiederverwertbares
Material.
Ja. Und was ist die Spitze? Also was wird am meisten verarbeitet?
Ja, ganz normaler Stahlschrott. Ja,
also Stahlschrott.
Ganz normaler Stahlschrott.
Und das teuerste ist Kupfer aktuell?
Das teuerste aktuell, was man so in ordentlichen und guten Mengen loskriegt, ist Kupfer. Wir haben aber auch andere Materialien wie Hartmetall. Das ist ungefähr einen doppelten Preis hat das dann. Ne?
Hartmetall, nochmal ganz kurz, war in der Chemie jetzt Periodensystem?
Ja, am Ende ist es nichts anderes als ein extrem gehärteter Stahl.
Ach so, ja, okay.
Ja.
Und der ist doppelt so teuer?
Ja, genau. Ja, also wenn du da irgendwo, was weiß ich, 100 Kilo davon hast, von dem Hartmetall, kannst du rechnen, mal 16 Euro das Kilo. Ja, dann
ich merke schon, wie du grinst. Dass ja. Das ist. Ja. Und die sind dann die Kunden von dir die Handwerksbetriebe? Oder wie, also, wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, andersrum ist es. Also unsere Lieferanten sind die Handwerksbetriebe, die Produktionsbetriebe und unsere Kunden an sich sind die Stahlwerke und die Metallhütten. Auch die Papierfabriken.
Weil wo du dann das recycelte Material wieder hinfährst.
Genau. Ja.
Okay, jetzt bist du ja nicht der Einzige.
Nein.
Wie kriegst du es hin, dass die zu dir liefern und dann, na gut, die Abnahme vielleicht, okay, kann ich mir gut vorstellen, dass da sich jeder drum reißt vielleicht, oder?
Ja.
Weil Ressourcen knapp sind. Aber genau. Wie gelingt dir wiederum umgekehrt, dass die ganzen Handwerksbetriebe sagen, das schaffen wir alles im Robot?
Das ist die Kunst. Ja, die Kunst ist hier nicht im Verkauf, sondern im Einkauf tatsächlich. Zum einen ist dann natürlich ganz wichtig der Preis. Der Preis muss attraktiv sein. Man muss schon mit den anderen Konkurrenten auf dem Markt muss man schon mithalten können. Aber um da irgendwo einen kleinen Vorteil zu genießen oder zu bekommen, muss man sich einfach den aktuellen digitalen Medien einfach widmen und somit natürlich dann auch sich sichtbar machen, weil nur wer Sichtbarkeit hat, kann auch neue Kunden gewinnen oder beziehungsweise bei uns in unserem Fall Lieferanten. Ja? Und dementsprechend, das betreiben wir das seit, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube seit 6, 7 Jahren betreiben wir das mit dem Social Media, mit dem aktiven Social Media und haben das natürlich von Jahr zu Jahr immer mehr professionalisiert.
Mhm. Wie macht ihr das? Also jetzt lerne ich wieder als Unternehmer, Wie macht ihr das?
Ja gut, also wir haben gesagt, dass man für Instagram-Beiträge braucht man natürlich irgendwo erstmal ein grundlegendes CI, dass es auch immer einen Wiedererkennungswert gibt und haben dann angefangen, uns 2 Videografen anzustellen. Natürlich, wir haben damals mit einem angefangen, jetzt haben wir mittlerweile 2 Videografen und die machen nichts anderes als den ganzen Tag irgendwelche Bilder, Videos, Beiträge bei Social Media, um einfach so mit Sichtbarkeit zu generieren. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, wir sind ja auch sehr engagiert im Spitzensport. Das heißt, wir sind zum Beispiel Hauptsponsor beim FSV Zwickau. Ah. Wir sind Hauptsponsor bei Lok Leipzig.
Was, Hauptsponsor bei Lok Leipzig seid ihr?
Natürlich, ja.
Also die Fangesänge von Lok Leipzig, die sind mir jetzt noch in Ohren. Ja. Also siehst du? Die sind gut. Also, ja. Also nicht Red Bull.
Nein, bei Lok Leipzig. Beim Handball, beim BSV Zwickau, also erste Bundesliga, sind wir auch genauso Hauptsponsor. Also in Summe.
Aber auch die kleinen Vereine, ne?
Wir machen sehr, sehr viele kleine Vereine. In Summe geben wir tatsächlich fast 800.000 Euro an Sponsoring aus für gute Zwecke, wenn man es so nimmt, ja.
Aber natürlich auch.
Man kriegt auch ein bisschen Werbeleistung Feedback, dafür, das ist klar, ja. Aber am Ende wissen wir dadurch, also wir haben eine extreme Reichweite, uns kennt halt gefühlt jeder mittlerweile.
Und da können wir mal noch ein Beispiel machen. Wir haben ja noch eine andere Gesellschaft, die Hofmann Recycling, die praktisch an den Schrott sich anschließt. Die nimmt praktisch den Rest von der Baustelle dann, ne? Den ganzen Abfall, Abbruchmaterialien, Dachpappe, was dort
ist. Also kein Schrott, sondern eben halt andere Dinge.
Genau so ist es. Also das ist halt
Trockenbauwand.
Das Pendant dazu und das schließt dann den Kreis für die Kreislaufwirtschaft.
Warte, wie verarbeitet ihr das? Also ihr nehmt das auf aus den Baustellen von den Häusern, wo du, Christopher, jetzt die Verantwortung trägst.
Jawohl.
Dass die autark sind, dass man die Miete pauschal bezahlt, keine Absolut. Betriebskosten mehr hat. Absolut. So, da bleibt auch was übrig. Wo schafft ihr das hin? Oder habt ihr da auch wieder Maschinen und Geräte? Und
ja, da haben wir eine riesengroße Maschine, die praktisch das zerkleinert und das dann für die Zementindustrie praktisch den Zündstoff zur Herstellung des Zements mitbereitet. Und die anderen Dinge, die werden halt erstmal gesammelt und werden dann zunächst größeren Deponie gefahren oder in Verbrennungsanlagen. Und so schließt sich dann praktisch auch wieder hier, wo der Robert gesagt hat, der Einkauf muss passen und der Verkauf muss passen, weil die Marge ist irgendwo zwischendrin. Und das ist kein einfacher Markt. Gerade im Recyclingbereich sind wir im Zwickau und Umgebung stark aufgestellt, auch mit vielen Containerdiensten. Und hier ist es halt, muss ich immer wieder sagen, der Vertrieb ist wichtig, das Netzwerk. Und davon profitieren wir beide sehr, sehr gut, weil wir ein starkes Netzwerk haben, auch mit starken Partnern, wo wir rein wollen. Und ich habe nochmal einen Ergänzungspunkt zum Thema Social Media. Wir haben bei HR jetzt, also Hofmann Recycling, ist jetzt eine Stelle ausgeschrieben worden für eine ganz normale Disposition. Jetzt nichts Anspruchsvolles. Sage ich mal, ein ordentliches Gehalt, muss man sagen, für die Stelle, für Vollzeit. Innerhalb von 2 Wochen über Social Media, Robert, du hast vorhin gesagt, 53 Bewerber. Ja.
Also das heißt, diese ganzen Diskussionen, es gibt keine Leute, ist völliger Quatsch.
Genau.
Und durch Sichtbarkeit, Christopher, ist eigentlich der Markt genug da. Das heißt also, du musst nicht, ich sag mal, der Hermann Scherer hat immer schön gesagt, was nützt es, wenn du gut bist und keiner weiß es?
Also ist es. Also wenn du das nicht, na, du musst darüber sprechen. Du musst einfach den Leuten zeigen, dass du gut bist, dass du das und das kannst und dass die Leute dann auch Bock haben, bei dir zu arbeiten. Es ist nicht immer alles grün, das ist auch klar. Aber nur wer Fehler macht, kann sich auch verbessern. So muss man es einfach sehen. Und wir haben ja zum Beispiel auch ein Unternehmen bei uns in der Unternehmensgruppe, das nennt sich Arbeitgeberschmiede. Also wir hatten uns tatsächlich die letzten 2 Jahre auch sehr diesem Thema verschrieben und haben gesagt, wir sorgen dafür, dass Unternehmen auch wieder Arbeitnehmer finden. Das war die letzten 2 Jahre auch wirklich angesagt. Also wir haben da auch wirklich sehr viele Kunden gehabt. Jetzt merkt
Die Arbeitgeberschmiede ist eines von den 12 Unternehmen, aber zielt auf Verbesserung der Unternehmer. Das heißt,
wir strukturieren das jetzt etwas um, weil im Moment dreht sich ja gerade der ganze Arbeitsmarkt. Das heißt, vor 2 Jahren war das ja noch so, dass es wirklich ein Krampf war, Mitarbeiter zu finden. Das haben wir gut gelöst. Aber aktuell ist es wieder so, dass wieder mehr auf dem Markt zur Verfügung steht, weil ja auch einfach immer mehr Unternehmen auch in die Insolvenz gehen, ja, so schade wie das ist. Und dementsprechend müssen wir jetzt unser Portfolio in dieser Unternehmensberatung, die wir da haben, etwas anpassen. Und müssen jetzt wieder mehr auf diese Unternehmerschmiede gehen, anstatt Arbeitgeberschmiede. Weil jetzt geht es wieder darum, das Unternehmen effektiver zu machen.
Und da kommen wir zu dem Punkt, was wir vor uns hatten, wo wir gesagt haben, diese Onboarding-Geschichte. Wir haben die Kamerateams, wir haben die Fachleute bei uns an Bord. Wir haben mit der Westsächsischen Hochschule, denke ich, einen guten Kooperationspartner und gehen halt jetzt wieder hier mit dem Markt mit. Das Recruiting-Consulting-Thema ist halt, das ist jetzt mal vorbei, sag ich mal. Die Leute haben gerade andere Probleme. Robert sagt es, die Insolvenzen finden statt. Es findet gerade eine Konsolidierung statt, eine Marktbereinigung. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber wir wissen auch, dass jede Krise auch wieder Chancen bietet, ne, um nach vorne zu gehen. Und man sollte nicht immer den Kopf in den Sand stecken. Und da sehen wir halt jetzt den Bereich zu sagen, okay, gerade mit diesem Thema Onboarding oder das Begleiten, Prozesse vereinfachen, weil ich kann ja dann auch irgendwann Mitarbeiter einsparen und auch wieder Geld einsparen. Weil du hattest es vorhin auch gesagt, der wird nicht krank. Der braucht auch keinen Urlaub. Der arbeitet durch.
Also wir reden gerade jetzt von dem Fahrsimulator.
Ja, genau.
Genau. Nicht, dass die Leute jetzt so sagen, nee. Von was redet der,
ja, denn krank recht. Wird? Genau, bei den Fahrsimulator. Der wird nicht krank. Und den bedienst du 365, 24/7.
Wobei er eben halt auch immer nur eine Ergänzung, und ich sehe es sogar so, als Hilfe für den Fahrlehrer sein kann. Der Gesetzgeber will ja jetzt tatsächlich die Schaltkompetenz abbilden über den Fahrsimulator, nur mal so viel als Information. Und natürlich haben manche Fahrlehrer davor Angst, aber letztendlich muss man sagen, ich bin ein Riesengegner davon, dass so Zirkusnummern wie Spiegel einstellen, Sitz, Gurt anlegen und sowas für viel Geld vom Fahrlehrer erklärt werden muss. Ne? Also das muss automatisiert, algorithmustechnisch muss das
Grundprozesse.
Grundprozesse,
genau. Da geht es ja immer das Gleiche. Hier geht ja nur um Grundprozesse. Den Mitarbeiter erstmal dazu bringen, zu einzukommen durch Aufmerksamkeit und ihn dann natürlich zu halten im Unternehmen durch attraktive Dinge. Mhm. Wenn man da die richtigen Leute anspricht, wie du schon sagtest, man muss halt nur die richtigen Leute für sich herausfinden.
Ich habe, also wenn ja jetzt Baustelle wird Rohstoff zugearbeitet, verarbeitet, wieder neu gemacht, Stahl, Kupfer, alles. Laub, jetzt gerade wieder Herbst, so viel Laub. Gibt es da eine Idee, wie man Laub einkauft sozusagen und dann irgendwie recyceln kann zu Brennstoff, keine Ahnung. Also ist mir bisher noch nicht bekannt geworden. Macht ihr aber nicht.
Naja, Laub am Ende ist ja nichts anderes als ein kompostierbarer Abfall. Ja, ja. Das heißt, man kann den bei uns auch abgeben, bei Hofmann Recycling.
Ach so.
Das natürlich. Aber am Ende muss man einfach dafür Geld bezahlen und bei uns wird es kompostiert und daraus wird dann irgendwann Erde.
Okay, also Kompost.
Ja,
ich habe so überlegt, ob man da so durch Pressen eventuell Briketts machen könnte oder sowas.
Also ich denke,
das ist nicht. Nee, blöde Idee vom Vorherald. Komm, mach einen Haken mit.
Du hast doch einen ganz kurzen Brenneffekt, dann war es das.
Also genau. Wenn es gepresst ist, vielleicht ja doch.
Ja, ich denke, es wird nicht lange halten. Man müsste mal vielleicht
eine
Studie ansetzen oder vielleicht kriegt man irgendeinen Student dazu.
Nee, komm, mach nicht. Nee, das ist jetzt Geld raus. Aber sag nochmal ganz kurz zum Thema Mitarbeitergewinnung. Klar, Sichtbarkeit. Robert, du hast auch ein Buch geschrieben sogar mit dem Titel.
Macht der Struktur.
Das ist sozusagen so ein tiefes Geheimnis, also spüre ich regelrecht, was du, wie viel du über Struktur redest, dass da sehr viel Effizienz dahinter steckt. Hat ja auch was mit Sichtbarkeit zu tun.
Auf jeden Fall.
Wer ein Buch schreibt, also der muss ja auch irgendwie Ahnung haben. Gell? Könnte man jetzt denken. Ne?
Könnte man denken, ja.
Aber Sichtbarkeit, du trittst auf bei Vorträgen, dich kann man auch buchen.
Mich kann man auch buchen, wenn man
das also möchte. Im Podcast gell? Und dann Vorträge, Buchlesungen und sowas machst du auch. Also könnt ihr mal alles machen. Wichtig, über dieses Thema Arbeitgeber, das Unternehmen, eins von den 12, wen rufe ich da an und sage, hey, ich bin Handwerksbetrieb, ich habe so 8 Leute, ich würde gerne von euch lernen. Wie geht das?
Ist auch relativ einfach, also entweder über die Hauptseite der Eckholt-Gruppe, ja, also eckholt-gruppe.de, dann findest du auch alle Unternehmen, die wir so haben, oder du gehst auf macht-der-struktur.de, dann kommst du direkt auf die Seite und dann kannst du dich dort kurz nochmal einlesen, kannst das Buch bestellen oder du kannst auch direkt ein Erstgespräch buchen und dann können wir drüber reden.
So, und dann rufen die an und sagen, hier, pass auf, ich habe einen Handwerksbetrieb, irgendwie fühle ich mich wie der typische Hamster im Rad, ja, und kannst du mir da helfen? Wie geht das dann weiter?
Ja, da wird im Prinzip eine Analyse gemacht, um was geht's direkt, also dann werden die ganzen Schmerzen genannt, ja, die der Unternehmer hat. Und dann müssen wir uns einen Kopf machen, wie wir diese Schmerzen heilen können. Dann kriegt er von uns ein Konzept präsentiert und entweder er nimmt das Konzept an und bezahlt den Preis oder wir lassen es halt.
Also das heißt, ihr geht da in Vorleistung und würdet sagen, okay, wir bauen da ein Konzept auf?
Da müssen wir sagen, oder? Es gibt ja wirklich auch viele Fördergelder gerade, ne? Die gerade auch Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie, wie du schon immer sagst, nur in ihrem Alltag drin sind und halt, weil sie halt Selbstständige sind. Aber halt den Punkt Unternehmer, wie Robert sagte, du musst dann irgendwann die Entscheidung treffen zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus den Operativen raus, nehme mich einen Schritt zurück, öffne mich und gehe in die Strategiephase und sage, wie kann ich das Unternehmen, wirklich das Unternehmen nach vorne entwickeln? Und da gibt es ja, das ist ja kein Geheimnis, es gibt, wir haben verschiedene Vertragspartner oder auch Partner mit an Bord, die praktisch sich in dieser ganzen riesengroßen Förderkulisse auskennen und auch eindeutig mit beraten. Und das bieten wir auch mit an als Dienstleistung, zu sagen, wir wissen dann, welcher Fördertopf greift jetzt hier für dich zu, den wir mit abrufen können, um dann natürlich den dort aufzusetzen.
Also was wir damit ganz klar sagen wollen, wir sind halt kein klassisches Coaching, sondern wir sind auch zertifiziert, sodass man auch über Fördermittel bei uns was buchen kann. Nur muss ich persönlich sagen, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, gerade auch was Weiterbildung und so weiter angeht, je mehr es mich aber selbst kostet, also mir das wehtut an Zeit und an Geld, was Neues zu lernen, desto mehr klemme ich mich dahinter, dass ich dann auch wirklich was davon erleben will. Also wir erleben das jetzt immer wieder, gerade bei denen, die das über Fördermittel machen. Die lassen das laufen, setzen aber nichts so richtig um, weil am Ende tut es denen nicht weh, weil die haben dafür nicht wirklich Geld bezahlt.
240 Mitarbeiter, die ganze Gruppe.
Ja.
Ihr arbeitet aber auch mit externen Handwerkern zusammen, logischerweise.
Definitiv.
Wie groß ist da euer Netzwerk?
Also in der Projektgesellschaft, ich würde sagen, wir haben bestimmt zwischen 20 und 30 Unternehmer und Nachunternehmer, mit denen wir in Sachsen, Thüringen, also bundesweit unterwegs sind. Und hier profitieren wir auch teilweise wirklich von unserem starken Netzwerk noch von Militärzeiten, von ehemaligen Kameraden, die sich auch selbstständig gemacht haben. Viele sind in den Bausektor abgebogen. Und da spinnt sich natürlich wieder das alte Netzwerk auf. Wir haben jetzt bei unserem Mitgesellschafter, der Steven Opitz aus Schmölln, der ist ja auch mit in der Robur drin mit seiner Opitz-Ausbaugesellschaft. Und der war jetzt in Irlbach unten, ist er dabei und macht das Batteriewerk von BMW. Voll elektrisch macht er den ganzen Innenausbau, Trockenbau, Wahnsinnsbaustelle. Und da gab es ein Problem, da musste schnell umstrukturiert werden, da mussten Leute rangeführt werden. Und da haben wir tatsächlich über das alte Netzwerk von der Bundeswehr, konnten wir kurzfristig dort Nachunternehmer 15 bis 20 Stück nachrücken lassen, dass die arbeiten, dort zielführend umgesetzt werden. Und davon profitieren wir. Und hier regional halt genauso. Das sind halt auch wirklich auch Partner, wo ich sage, wir haben in der Geschäftsführungsebene einen direkten Ansprechpartner. Also das sind jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die man mal irgendwo gesehen hat, sondern man kennt sie wirklich und weiß auch, wie derjenige dann unterwegs ist und tickt.
Mhm. Wie schätzt ihr aktuell die Entwicklung im Handwerk ein? Also ich mache mal jetzt so, was wir so wissen. Die Laien sagen, okay, einen Handwerker kriegst du nicht, Handwerker ist teuer. Das sind so die Diskussionen. Wie schätzt ihr das ein und was läuft da konkret schief aus eurer Sicht?
Ich glaube, wir haben noch gute Leute draußen. Und wenn ich jetzt mal so bei uns auch im erweiterten Freundeskreis schaue, wo die Kinder jetzt dann schon so 18, 19, 20 sind und auch einige in den Handwerksberuf abbiegen, da gibt es schon gute Leute, muss man wirklich sagen. Nur hat sich die Zeit etwas geändert. Wo ich noch 18 war, also das ist schon ein Stückchen her, jetzt bin ich 41, da gab es ja auch schon immer wieder sagen, ja, hier hat mal ein Mann gefehlt oder dort hat was gefehlt. Da hat man eine größere Auswahl gehabt. Ich glaube, von 200 Bewerbern, da waren vielleicht 10 oder 20, wo du sagst, die sind was zu gebrauchen. Jetzt hast du vielleicht noch 50 Bewerber und hast vielleicht 5 oder 2, wo du rauskriegst. Und die musst du für dich finden. Und das geht wieder, wie wir vor uns besprochen haben, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit. Und du hattest vor uns gesagt, den Beruf sexy machen. Und das mache ich natürlich auch, indem ich das als Vorgesetzter auch ein Stück weit mit vorlebe, dass ich das auch lebe. Und dann versuche ich halt, die Leute zu begeistern, weil wenn ich mich um mich herum, deswegen ist es ja auch bei uns so, ich sag mal, gut abgelaufen, weil wir uns einfach verstehen und uns das Vertrauen gegenseitig schenken. Der Robert hat die Freiräume eingeräumt und da gibt es keine linke, rechte Grenze, sondern da gibt es eine klare Auftragsstruktur, die wird erreicht. Und das versuchen wir jetzt, auch gerade bei unserer Robur Autarkie Projekt GmbH, sind wir jetzt in der Phase, wo wir sagen, okay, wir suchen Bauleiter und da suchen wir schon so ein Stück weit die Leute, die wie wir ticken und vielleicht so ein bisschen den Militärcharakter mitbringen, weil das ja doch nicht alles schlecht war, was man dort an sich geeignet hat. Und da sehen wir halt auch ein Stück weit dann den Weg nach vorne zu kommen, die Leute für sich zu begeistern. Damit genau das passiert, das hast du vorhin wunderbar gesagt, dass die Leute in deiner Abwesenheit das Unternehmen nach vorne bringen. Also mit guten Ideen und das nach weiter denken und noch mal kommen und sagen, Mensch, das können wir doch noch so und so machen. Probier das doch mal.
Ich habe ja so eine Überlegung, können wir Mitarbeiter motivieren? So eine schöne, also ich finde diese Frage immer sehr spannend. Können wir als Arbeitgeber, Arbeitnehmerin Mitarbeiter motivieren?
Ich denke, es ist gerade ein bisschen schwer, auch durch die ganzen geopolitischen Lagen und wie auch gerade draußen alles so ist, nehmen sich das viele Leute zu sehr zu Herzen. Viele lesen das alles, nehmen das mit und lassen es auf sich einwirken. Das wirkt schon mal negativ und wenn man dann noch keinen guten Arbeitsplatz hat, dann schlägt das noch mit oben rein. Und
also das klingt ja eher nach Demotivation. Also demotivieren können wir. Ich bin ja der Meinung, wir können Mitarbeiter gar nicht motivieren. Das können wir gar nicht.
Ich war nicht fertig. Man muss es halt dann trotzdem immer wieder versuchen und sagen, ihnen halt die Lösungen aufzeigen und zu sagen, wir haben einen Weg und wir wissen, wo wir hinwollen. Und bitte begleitet uns mit dabei. Mhm. Seid Teil davon. Und das ist vielleicht ein Stück weit wieder sagen gegenüber anderen. Aber du weißt ja selber, man kann nicht allen alles recht machen. Auch nicht als Vorgesetzter oder als Unternehmer.
Ich sehe da noch ein ganz anderes Problem. Man lässt sich ja auch immer wieder was Neues für die Mitarbeiter einfallen, damit die wieder was einen Vorteil irgendwo haben. Aber wie es halt immer so ist, egal ob es jetzt eine Gehaltserhöhung ist, ob das jetzt ein Gesundheitsvorsorgesystem ist oder andere Benefits, man gewöhnt sich halt sehr schnell dran. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist es das Problem, dann ist es selbstverständlich. Und du stehst dann wieder da als Unternehmer und sagst dir, was wollen sie denn noch alles? Ja, und dann kommen sie wieder mit irgendwelchen Forderungen, wo man so denkt, ey, wisst ihr eigentlich, was ihr alles schon von uns kriegt?
Mhm.
Aber das
wie kriegt er da die Kurve? Also ich kenne das im Übrigen ganz klar, ja. Also vieles wird zur Selbstständigkeit und zur Selbstverständlichkeit. Ja. Und wie brecht ihr sowas wieder auf? Einfach mal wieder auf Null fahren und sagen, okay, schaut mal, jetzt ist es weg.
Also ich könnte jetzt nochmal eine Geschichte erzählen von früher vom Militär, wo ich sage, wenn die Jungs nicht gespurt haben, Zuckerbrot und Peitsche. Man hat die Leute laufen lassen, bis es nicht mehr ging. Und dann hat man sie wieder reingeholt. Dann gab es wieder Dienst nach Vorschrift. Das hat ihnen nicht gefallen. Dann haben sie wieder sich benommen und haben dann wieder ihren Auftrag genauso durchgeführt. Und dann hat man die Zügel wieder losgelassen. Und das Spiel hat man halt wieder so lange gespielt, wie das geht. Das geht natürlich
in der Wirtschaft nicht.
Leider nicht. In der Wirtschaft geht das natürlich nicht so. Robert hat das ja vorhin schon gesagt, dass man da nicht nur Freude beim Arbeitnehmer trifft. Also rundum, es ist, glaube ich, kein einfaches Feld, die Mitarbeiter zu begeistern. Man muss es immer wieder versuchen mit gewissen Akzenten. Er hat es vorhin schon gesagt, mit gewissen Dingen. Aber aus den Unterhaltungen, auch von den Nachunternehmern bei uns, ich glaube, es ist nicht mal der finanzielle Anreiz bei den Leuten, sondern eher die Freizeit. Also wir hatten jetzt letztens das Thema Montage zu fahren, auswärts. Wenn ich überlege, ich habe über 10 Jahre in Bayern gedient, da war jeden Sonntag oder Montag war Abreise, Lehrgang etc. Also da hat man mehr Zeit im Auto verbracht als irgendwo anders und das ging. Und die Leute haben sich da vielleicht ein Stück weit entwöhnt und wollen das auch nicht mehr. Und ich hatte eine interessante Unterhaltung vor 2 Wochen mit einem Nachunternehmer, klassischer Rohbauer, und der sagte zu mir, das Geld ist gar nicht das Problem. Die wollen die Freizeit. Die wollen 15:30, 16 Uhr im Garten sitzen, ihr Bier trinken, mit der Frau, mit der Freundin zusammen sein. Wo ich sage, okay, wenn die Arbeit ihr das noch ableisten könnt und das so funktioniert, dann ist das gut. Aber mit Blick in die Zukunft wird das schwierig, denen das dann so darzustellen. Und wie willst du die dann abholen?
Das ist das Problem. Ja? Vor 10 Jahren, als ich quasi dann ins Unternehmertum erst eingestiegen bin, wenn ich da sehe, was damals der Spitzenverdiener im Unternehmen von den Handwerkern quasi verdient hat und was die heute verdienen. Es hat sich in den 10 Jahren bei uns zumindest alles um 100% erhöht. Das heißt, die haben alle jetzt den doppelten Stundenlohn. Dann kriegen die trotzdem, ich sage jetzt mal, für jede Überstunde noch 25% Zuschlag. Dann gibt es noch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und dies und das und wie gesagt, Gesundheitsvorsorge und Dienstfahrrad. Und also ich weiß gar nicht, was wir noch alles machen sollen. Ja, die können bei uns unsere Loge nutzen, bei den, ja, in Zwickau im Stadion. Ich meine, das so ein Spieltag, wenn du da so eine Karte willst, ja, wir haben eine eigene Loge, da würdest du irgendwo, was weiß ich, 200, 250 Euro dafür bezahlen. Die können das bei uns so nutzen. Das ist alles ganz toll, aber irgendwann vergessen die das. Oder wird das halt selbstverständlich, was ich vorhin gesagt habe. Ja, und wir wissen, die wieder einfangen. Bei uns gibt es wirklich die klare Regel, wer bei uns denkt, er muss uns verlassen, weil es woanders wo besser ist, den können wir ja nur beglückwünschen, dass er woanders was Besseres gefunden hat. Aber für den ist bei uns die Tür zu. Mhm. Wer uns verlässt, weil er denkt, dass es woanders besser ist und dann feststellt, dass es nicht besser ist und will wieder zurückkommen, die haben bei uns keine Chance. Und das haben wir immer wieder, dass bei uns Leute dann kommen und sagen, ah, wir würden gerne zurückkommen und sagen, nein, die Tür ist zu, wir haben es euch damals gesagt und ihr habt es trotzdem so gemacht.
Aber wenn er die Erfahrung sammeln will, also wenn er jetzt wirklich, er ist jung, er ist unerfahren, hat bisher, ich sag mal, Schulbildung, seine Lehre, dann seid ihr vielleicht der erste Arbeitgeber. Kann es da nicht sein, dass da tatsächlich auch mal so ein Experiment in seinem Kopf, die Frau erzählt ihm irgendwas und dann sagt er, ach, ich muss das einfach mal ausprobieren und den würdet ihr die Tür zuschlagen oder vielleicht doch
das,
nicht?
Das klingt jetzt hart, aber die Regel ist bei uns einfach so und die müssen wir einfach also in jeder Altersstruktur müssen wir die einfach so durchhalten. Wir haben aber keine Leute, die bei uns ihren Berufseinstieg haben. Wir bilden nicht aus. Das machen wir grundsätzlich nicht, weil den Ärger, den will ich mir einfach ersparen, muss ich so sagen. Mhm. Wir haben es jetzt manchmal noch so, dass es von manchen 22, 23, 24-Jährigen die Mutti anruft und ihn dann entschuldigt, wenn der feine Herr krank ist oder wie auch immer, wo ich mir so denke,
kann er nicht selber?
Gottes Willen, genau. Mhm. Und deswegen sagen wir, nein, das ist so. Und ich meine, wenn bei uns einer das Unternehmen verlässt aus gesundheitlichen Gründen, oder eben, weil die Liebe jetzt woanders hingezogen ist und kommt dann zurück. Das ist was anderes. Aber einer, der sagt, woanders ist es besser.
Bitte. Das kann ja auch Vorteile haben für diejenigen, die eben halt auch mit vollem Leidenschaft und Herz dabei sind.
Genau.
Weil die unterstützt du damit und musst nicht jetzt die Pfeifen, auf Deutsch gesagt, durchschleppen.
Ja.
Und dann meistens konzentrierst du dich ja auch am meisten auf die Pfeifen, ja, die, ich sage jetzt mal, schon innerlich eigentlich gekündigt haben.
Ja.
Und damit vernachlässigst du eigentlich deine Top-Leute.
So ist es.
Also schon sehr, sehr spannend. Der Erfolg gibt euch ja in gewisser Weise recht. Der Erfolg gibt euch ja in gewisser Weise recht. Reden wir nochmal ein paar Sachen so über die Zukunft. Wo seht ihr euch denn? Also ich will immer so gerne wissen, wie so manche Unternehmer und ihr insbesondere, wie ihr so tickt in eurer Denkweise, wo viele vielleicht so ja, klein zugemacht haben. Wo seht ihr euch so in den nächsten 5, von mir aus auch gerne 10 Jahren?
Also im Bereich der Projektgesellschaft oder der Projekte, die wir vorhaben, Sanierung, Neubau, da haben wir wirklich in der Analyse und auch für uns selber festgestellt, da sehen wir ein Riesenpotenzial. Und da sehen wir nicht nur den Wohnungsbereich, da ist das Gewerbe noch nicht mal richtig betrachtet. Und mit Blick nach Berlin, wir wissen nicht, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, bei der nächsten Wahl. Die Leute werden was tun müssen in ihrem Bereich der Immobilien. Und da bieten wir wirklich ein sehr, sehr smartes Angebot an. Und da sehe ich wirklich kurzfristig wie mittelfristig einen gigantischen Hebel, auch für uns. Es ist sehr beratungsintensiv. Viele Leute, gerade in der Wohnungsgesellschaft und Wohnungsgenossenschaft, gerade hier bei uns in den Bundesländern, die haben noch nicht so das Gefühl dafür oder die sind nicht in der Lage, das noch für sich umzusetzen. Die sind alle über 60 und sagen, gut, warum?
Also du redest jetzt von den Wohnungsbaugesellschaften.
Genau, ja, genau so ist es. Da haben wir wirklich viele Gespräche
geführt. Die Geschäftsführer und Vorstände, die sind alle
satt.
Ja.
Die sind satt, die sehen die Ziellinie und sagen, ich mache mich ja nicht mehr krumm für irgendwas. Aber es gibt auch Investoren und wir haben auch Investoren aus dem Ausland, die hier bereit sind, auch wirklich große Summen, da redet man irgendwas zwischen 5 und 15 Millionen, hier in Deutschland im Beton abzuparken und mit denen arbeiten wir gerade Konzepte, die wir auch eventuell auf die Kommunalgeschichte ummünzen wollen. Da haben wir jetzt einen Auftritt in Aue-Bad Schlema oben. Da denke ich, da können wir sogar vielleicht den Kommunen einen Gefallen tun in der Sanierung, weil wir praktisch die Gelder mitbringen, um die Objekte dort zu kaufen und zu sanieren. Und da schauen wir mal, ob das Konzept Früchte trägt. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Der PV-Sektor, das wird jetzt meines Erachtens erstmal so seicht dahinlaufen. Schauen wir mal, die Boomjahre sind vorbei. Aber gut, das gibt es immer wieder, ne? Höhen und Tiefen in Unternehmen, auch wie im Privatleben. Und was jetzt das andere betrifft, da denke ich, kann der Robert noch was dazu sagen.
Ich sage es mal, bis letztes Jahr war das bei uns schon immer so das Thema wachsen, wachsen, wachsen. Ja, seit einigen Monaten oder eigentlich von fast anderthalb Jahren, muss man schon sagen, ist es bei mir so, dass ich im Moment da ein bisschen umdenke. Das heißt, ich will nicht mehr um jeden Preis wachsen. Im Gegenteil, also man denkt jetzt auch danach, über das eine oder andere Unternehmen sich auch in der Gruppe zu trennen. Manchmal muss man sich auch dann davon trennen, gezwungenermaßen aus anderen Umständen. Das werden wir jetzt auch vollziehen bei uns, um da einfach wieder etwas bodenständiger zu werden, ohne dass wir jetzt eigentlich abgehoben sind, aber um einfach die Kernunternehmen, die wir so haben, um die einfach wieder so richtig ins Fahrwasser zu bringen. Also im Moment geht es ja trotzdem wirtschaftlich, politisch allen etwas schlechter und wir merken das auch, dass unsere Gewinne nicht mehr ganz so sind, wie sie noch vor 2 Jahren, vor 3 Jahren waren, ja, wo wir manchmal vor Dummheit gar nicht mehr gewusst haben, was wir noch machen sollen, um das runterzufahren. Ja. Und da wollen wir wieder hin. Das heißt, wir wollen uns wieder mehr aufs Wesentliche konzentrieren, das ein oder andere Geschäft wieder weglassen und lieber das, was wir geschaffen haben, das quasi fundamentalisieren und dort drauf stärker
werden. Wie muss ich mir das vorstellen, so in der Praxis? Sitzt ihr da zusammen, sitzt da noch jemand mit im Boot und dann sitzt ihr, macht eine Jahreszielplanung oder wie muss ich mir das vorstellen, wie ihr das umsetzt? Das kommt ja.
Naja, also der Christoph ist jetzt eigentlich nur bei drei Unternehmen quasi so ein bisschen ist gut gesagt, weil als Geschäftsführer ist er quasi da involviert. Aber er ist auch so eine Art Projektmanager für die Gruppe. Mhm. Das heißt, er ist einer, der so eine Rampensau ist. Er geht auch gerne auf die ganzen Netzwerkveranstaltungen und Co. Und da geht er quasi nicht hin nur als Geschäftsführer dieser drei Unternehmen, sondern eben auch als Repräsentant der ganzen Unternehmensgruppe. Mhm. Ja, und dort macht er seinen Job und dort guckt man auch, dass wir immer wieder irgendwas Neues irgendwo aufziehen können. Aber es muss sich einfach für uns, es muss irgendwie in unser Konzept passen. Ja, es ist nicht mehr so wie eben noch bis vor anderthalb, zwei Jahren, wo ich gesagt habe, wir nehmen alles mit. Hauptsache, es bringt irgendwo Rendite, das machen wir nicht mehr. Und da haben wir natürlich schon Termine, wo wir uns hinsetzen und darüber sprechen. Ich bin in der Gruppe eher der Stratege, also der dafür das ganze Strategische zuständig ist. Operativ bin ich wahrscheinlich der Dümmste in der ganzen Gruppe, weil ich mich einfach da auch ersetzt habe. Ja, es gibt für alle Leute, die irgendwo operativ bei uns tätig sind, gibt es ordentliche Leute. Die sind am Ende auch viel besser als ich. Deswegen habe ich sie auch genommen. Und deswegen bin ich eigentlich nur noch dafür da, um die Strategie rund um die Gruppe auszurichten und quasi die Weichen so zu stellen, dass ich die richtigen Leute dabei habe, die dann auch meine Ideen auch umsetzen und somit für den Wachstum oder beziehungsweise für das fundamentale Arbeiten dann auch gerade stehen.
Also muss ich schon sagen, dass wir uns so quartalsweise schon mal in einem engeren Kreis der Gruppe zusammensetzen, um zu gucken, wo gibt es jetzt eine Baustelle, wo gibt es neue Projekte, wo gibt es Ideen. Und ich sag mal, wenn was von der Seitenlinie reinkommt, dann auf einem kurzen Dienstweg, dann entweder telefonieren wir oder man trifft sich kurz und versucht dann praktisch diese Projekte gemeinsam kurz anzusprechen, sagen, ist das was oder passt das mit rein ins Portfolio oder sagen, nee, mal jetzt mal weglassen, wir machen erstmal das andere fertig.
Jetzt hatte ich ja die Frage gestellt nach der Zukunft, 15 Jahre. War das jetzt die Antwort? Wir gehen jetzt ein Stück zurück, hauen ein bisschen die Bremse rein, um dann wieder voll Gas zu geben oder ist da noch keine klare Denke?
Also ich sag mal, für die Unternehmen, wo ich mit tätig bin, sehe ich schon, da wollen wir auf jeden Fall noch wachsen. Wir müssen auch wachsen. Und das ist auch das Ziel, mittel- bis langfristig dort strategisch zu wachsen. Die ganze Gruppe, ich denke, wie der Robert schon gesagt hat, wir machen jetzt eine kleine Konsolidierung, andere sagen Sanierung und schaffen Platz für Neues und warten. Ich glaube, was sich da ganz Samtmarkt dann präsentiert oder darstellt.
Genau, also die drei Unternehmen, wo jetzt der Christopher Geschäftsführer ist, zwei davon, die sind ja erst frisch gegründet, wenn man so nimmt, die müssen ja erstmal wachsen. Da muss ja erstmal richtig was da hinkommen, ja. Das dritte Unternehmen, also die Hofmann Recycling, die er jetzt quasi führt, die wurde vor zwei Jahren haben wir die übernommen von den Alteigentümern. Und dort ist halt so ein gewisser Schliff drin gewesen, dort hat jeder quasi gemacht, was er will. Und dort bringen wir jetzt quasi einen neuen Schliff rein, auch über den Christopher, allerdings auch neue Strukturen. Ob wir jetzt dort aber unbedingt noch wachsen werden, weiß ich nicht, weil auch einfach dieser Entsorgungssektor, gerade eben, weil wir diese Ersatzbrennstoffanlage haben, wo wir eben das Material quasi herstellen für die Zementwerke, das funktioniert nur so lange, wie die Zementwerke auch produzieren.
Fakt.
Wenn die aber nicht produzieren, dann stehen wir da, haben ein schönes Material produziert, kriegen es aber nicht los.
Also wenn niemand baut, was ja aktuell so ein bisschen Neubau bleibt stehen, dann braucht das Zementwerk
nicht unser Material.
Braucht es nicht euer Material.
Na gut, in der Sanierung brauchen wir auch Zement. Also ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt nochmal, die Bundesregierung hat es ja gesagt, dass sie jetzt den Turbo zünden wollen im Bau. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das aussieht.
Da auf die warten ist immer irgendwie,
weiß ich nicht. Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt letzte Woche schon mit unseren Einkäufer gesprochen bei HR, wo ich sage, dann müssen wir uns halt auf dem Markt was anderes suchen oder einen anderen Abnehmer suchen und müssen schauen, wo können wir noch reinpassen. Ne? Also können wir in die Ziegelindustrie, das ist dann, was sage ich mal, erstmal beiseite geschoben. Da müssen wir gucken, wo passt es noch rein.
Kann es auch ein Ziel sein, die gesamte Wertschöpfung abzubilden? Also den Handwerker selber zu beschäftigen bis hin zum Neubau. Also alles komplett einschließlich der Vermietung. Wäre das eigentlich eine Rundum-Wertschöpfung Thema?
Es wird eine Zielstruktur geben, wo ich sage, wir werden auch mit einer neuen Gesellschaft nochmal an den Markt kommen, wo wir sagen, wir machen dann auch einen eigenen Bestand, so wie du dir das auch hier so aufgebaut hast. Weil das ist dann, sag ich mal, so die Zielstruktur. Ob man alle Gewerke selber ins Haus holen muss, klar, man ist schneller, flexibler, man kann die Preise anders setzen. Aber es muss trotzdem auch erstmal mit sich wachsen, sag ich mal, muss auch die Leute dafür finden. Und das ist nicht ohne, sag ich mal.
Was würden die Zwickauer jetzt hier in Gera, gibt es in Gera schon Verbindung zu Unternehmen? Habt ihr da schon was? Oder guckt ihr euch an? Kennen wir jetzt
hier. Also ich kann dir sagen, ich habe 2022 meinen Jagdschein gemacht bei Frank Haufe in seinem
Mittel. Das ist sensationell. Also, Elektrobetrieb im Übrigen. Genau. Er war im Übrigen auch schon im Podcast, der Frank.
Der Frank war auch schon hier.
Ja, klar. Guter Freund.
Viele Grüße gehen hier raus an den guten Frank Haufe und ein großes Waldmannsheil. Nee, ansonsten habe ich hier unternehmerisch, sage ich mal, jetzt nicht so viel. Unser Partner, der Steven Opitz, hat hier doch dann mehr zu tun. Er ist ja Thüringer, er kommt aus Schmölln. Und wir sind dann praktisch so eher in dem Raum Sachsen unterwegs, Sachsen-Anhalt, Brandenburg.
Aber in der Entwicklungsphase wäre ja, sag mal, definitiv. Platte gibt es genauso bei uns. Also.
Lieben gerne.
In der Entwicklungsphase alles, was jetzt hier Sachsen, Thüringen ist, da sind wir überall dabei, da gibt es da auch keine Grenzen. Und ansonsten, weil du ja vorhin gefragt hast, ob es sonst Verbindungen zu Gera gibt, also rein jetzt bei Hofer Metall zum Beispiel, da gibt es das eine oder andere Unternehmen, wo wir auch hier entsorgen. Ne? Also das gibt es schon.
Okay. Also, sehr, sehr spannendes Gespräch mit Freunden aus Zwickau, finde ich super. Das hört sich auch nach Teil 2 an, in den nächsten Jahren, wie ihr euch da entwickelt. Finde ich sehr, sehr spannend, die Projekte, die ihr habt. Also, finde es voll geil, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch natürlich und den Familien, euren Familien, alles Gute und gutes Gelingen mit euren Firmen.
Vielen Dank, danke dir.
Vielen Dank Einladung. Ebenfalls, danke.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.